ARD Sounds.
Ich glaube, ich hatte noch nie so einen Moment, wo ich in den Spiegel geguckt habe und wirklich gesagt habe, ach, siehst du scheiße aus. Mich macht es eher wütend, dass es immer noch nicht akzeptiert wird, dass Weiblichkeit nicht davon abhängt, wie viel Muskelmasse ich habe. Alles, was von außen kommt, kannst du nicht beeinflussen. Also musst du sicherstellen, dass du dein Inneres kontrollierst. Und das kann eben nur Mindset-Arbeit schaffen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
6 Mahlzeiten am Tag, 5-mal in der Woche ins Gym. Und das alles für einen großen Traum, nämlich die beste Bodybuilderin der Welt zu werden. Das ist der Plan von Lena Rammsteiner. Ich habe sie für euch besucht im Schwarzwald. Und wir haben über den Glauben an sich selbst gesprochen, über den Kampf gegen Vorurteile und über den Körper als Kunstwerk. Mein Name ist Freddy Schürheck. Euch jetzt viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Hallo liebe Lena.
Hallo Freddy.
Und vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, bei dir zu Hause. Ich bin quasi angekommen im Las Vegas des Schwarzwalds. Wie kommt's denn, dass du eben hier weiterhin bist, in deiner Heimat, während du ja mit deinem Sport schon auf der ganzen Welt warst und in Las Vegas zum Beispiel schon mehrfach auf den Bühnen dieser Welt mehr geglitzert hast als die ganzen Lichter der Stadt?
Also ich liebe es hier und nachdem ich 4 Jahre fürs Studium in Stuttgart war, hat es mich auch wieder hierher zurückverschlagen, weil man dann doch auch merkt, wie schön es eigentlich ist. Hier ist meine Familie, hier ist mein Verlobter und ich kann ja jederzeit auch weg. So ist es ja nicht. Also ich kann ja jederzeit überall hin und ich wüsste jetzt nicht, was ich für einen Vorteil hätte, irgendwo anders zu leben, weil dann wäre ich ja genauso viel unterwegs.
Und du liebst es hier eben wirklich richtig. Ich sehe das auch gerade, wo du so erzählst aus deiner Heimat, da funkeln die Augen richtig.
Ja, es ist schon schön. Ich glaube auch, Heimat ist einerseits natürlich ein Ort, aber andererseits auch einfach da, wo die Menschen sind, die einem am wichtigsten sind. Ich meine, es gibt in Deutschland grundsätzlich auch an anderen Orten viele Menschen, die mir wichtig sind, aber mir ist meine Familie oder mein Verlobter auch insbesondere doch auch schon sehr wichtig. Und ich weiß auch, dass er sich halt hier sehr verbunden fühlt, weil er auch von hier kommt und seine Familie auch hier ist. Und wenn ich mich und ihn hier rausreißen würde, dann ja, wäre es für uns beide, glaube ich, ein bisschen blöd.
Wir sitzen jetzt gerade hier an eurem Esstisch. Direkt hinter dir stehen etliche Preise und Auszeichnungen, goldene Pokale, goldene Medaillen, ganz, ganz viel. Was ist so dein absoluter Highlight-Pokal, deine Highlight-Medaille, wo du dir denkst, ja, und jeder, der hier reinkommt in unser Wohnzimmer, der darf das gerne als erstes sehen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe nämlich mit jedem Pokal eine besondere Verbindung. Oder auch mit jeder Medaille, aber ganz besonders der Pokal, der gerade hinter mir steht. Das ist ja so ein, wie nennt man das eigentlich? Aztekenfigur, nennt man das so, aus Mexiko?
Auf jeden Fall ein Herr, der sehr muskulös ist und Federschmuck auf dem Kopf
ja,
trägt.
Genau.
Und das Ganze in Gold.
Und Mexiko war der Ort des Wettkampfs, Mexico City. Und das war mein allerletzter Wettkampf, also der letzte. Das letzte Mal, als ich auf der Bühne stand, im November letzten Jahres, jetzt bin ich ja in der Off-Season, jetzt habe ich seither keine Wettkämpfe mehr gemacht. Stimmt gar nicht, es war Oktober. Und der Wettkampf war so besonders für mich, weil ich erstmal den Wettkampf gewonnen habe, mir also die Olympia-Qualifikation für dieses Jahr sichern konnte und auch, weil es der erste Wettkampf war, bei dem ich und mein Verlobter alleine ohne eine weitere Begleitung, wie meine Trainerin waren. Also er hatte schon eine gewisse Verantwortung und das hat uns schon nochmal sehr eng zusammengeschweißt. Und es sind tolle Erinnerungen und auch die Stadt Mexico City, da hast du immer wieder beim Entdecken von irgendwelchen Städten, die hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Ich hatte wenig Erwartungen an Mexiko, ehrlich gesagt sogar sehr viel Respekt vor dem Land. Aber meine Erwartungen wurden komplett übertroffen und ich würde gerne mal wieder hin.
Wir gucken jetzt erstmal, wie du überhaupt vom Schwarzwald anschließend in die ganze Welt gekommen bist. Wie war dein sportlicher Werdegang? Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist? Zumindest versuchen wir das mal so ein bisschen zu skizzieren. Mein lieber Kollege Conny Kleine, der geht immer regelmäßig bei uns ins Sportschau-Archiv und versucht immer über euch alle möglichst viel herauszufinden. Alles, was er irgendwo unter die Finger bekommt an Info, hat er zusammengefasst in den Steckbrief für dich.
Sportschau F. Steckbrief.
Lena Rammsteiner ist 1994 geboren und kommt aus Hausach in Baden-Württemberg. Die Schwarzwälderin ist eine der erfolgreichsten Bodybuilderinnen Deutschlands, dazu Personal Trainerin und Influencerin. Erstmal war sie laut eigener Aussage aber nur die dünne Lena und das gefiel ihr gar nicht. Lena macht Abitur, studiert Marketing in Stuttgart und geht ins Fitnessstudio. Ihr erster Schritt zum Bodybuilding. Heute geht sie in Sachen Sport über ihre Grenzen hinaus. Sie nimmt zu und wieder ab. Sie stemmt Gewichte und sie hungert. Und das zahlt sich in ihrer Branche aus. 5 Jahre nach ihrem ersten Wettkampf überhaupt wird sie Profiathletin und trainiert 5-mal die Woche. Sie gewann die Europameisterschaft und qualifizierte sich mehrfach für Mr. Olympia. Das ist der Wettkampf der weltbesten Bodybuilder und Bodybuilderinnen. Das mag Lena sehr gerne. An ihr Limit kommen. Darunter ist es nämlich unbefriedigend. Fotoshootings und Wandern. Am besten, wenn man sich dabei auch noch verliebt. Das kann sie gar nicht leiden. Bodybuilding-Klischees, unerwartete Krämpfe in der Fußsohle und wenn Menschen sagen, so langsam müsste sie aber mit ihrem Körper aufpassen. Lenas Superkraft? Sie kann zaubern. Fun Fact: Lena Rammsteiner recycelt jeden Tag, denn ein Teller reicht locker für 24 Stunden.
Das waren wirklich witzige Fakten teilweise. Ja.
Stimmt das auch mit dem Geschirr? Du hast mir ja gerade ja. den Tee hier hingestellt.
Nein, natürlich hast du
einen New York City
bekommen. Und es lief auch die Spülmaschine, wie ich dir erzählt habe. Nur es ist ja so, dass ich von zu Hause aus arbeite und schon so 6-mal am Tag esse. Und ich versuche nicht 6-mal am Tag ein frisches Teller zu benutzen. Es ist ja eigentlich logisch, oder? Also aus meiner Sicht ist es logisch, dass ich, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, ein Geschirr den ganzen Tag über verwende.
Das mache ich aber tatsächlich auch so. Auch bei Gläsern oder so, die sehen dann am Ende des Tages schon irgendwann richtig abgegrabbelt aus, da wo man mit seinen Lippen die ganze Zeit festgehangen hat und so. Aber ja, macht total Sinn. Und gerade wenn man so oft isst.
Ja, genau. Aber was manchmal ein bisschen grenzwertig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein süßes Frühstück habe und eine Schüssel für mein Porridge verwende, ich gehe manchmal sogar so weit, dass ich dann abends meine Nudeln dann auch da reinmache und man sich dann manchmal fragt, okay, wie ist denn die Haferflocke da irgendwie drin gelandet, die auch noch ein bisschen süß schmeckt, aber es geht schon. Also, wobei aus meiner Sicht der Geschirrspüler definitiv trotzdem noch zu oft läuft, einfach weil ich, wenn ich zu Hause bin, einfach, ich habe auch schon zu meinem Verlobten gesagt, wir verbringen so viel Zeit in der Küche. Also du wirst nicht glauben, wie viel Zeit am Tag ich in diesem Raum verbringe.
Was würdest du schätzen, wie viel?
Also alleine, wenn ich, also man muss natürlich die ganze Zeit zusammenrechnen, ne? Boah, ich würde schon sagen, fast 2 Stunden. Weil ich stand vorhin zum Beispiel auch in der Küche, eine halbe Stunde alleine schon, weil ich meine Supplemente gepreppt habe. Also dann kommen die ganzen Döschen aus dem Schrank, werden hingestellt. Ich habe so Boxen, in denen ich dann immer meine Vitamine und Mineralstoffe habe, Magnesium und so weiter, die ich dann morgens, mittags, abends und vorm Schlafengehen nehmen und dann preppe ich mir die in der Küche. Genauso wird Essen vorbereitet. Ich fahre morgen nach Frankfurt, da muss ich später nochmal in die Küche stehen und mein Essen für morgen vorbereiten. Dann wird natürlich das Essen vom Tag dort zubereitet. Da kommt einiges zusammen auf jeden Fall.
Das heißt aber, wenn du unterwegs bist, so wie ich heute eben zum Beispiel von Köln aus mit dem Zug in Schwarzwald gefahren bin, ich habe natürlich beim Bäcker am Bahnhof mir noch ein Brötchen geholt und dann im Bordbistro nochmal einen kleinen Snack und sowas, das käme für dich gar nicht in Frage.
Es käme in Frage, aber ich muss dir sagen, dass ich, also ich habe natürlich mit Meal Prep angefangen aus dem Grund, weil ich mich einfach an meinen Plan halten wollte. Also man hat ja einen festen Ernährungsplan und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal davon etwas abweicht, zumindest wenn man außerhalb von einer Wettkampfdiät ist. Aber gerade durch dieses Mahlzeiten vorbereiten habe ich die Erfahrung gemacht, meistens schmeckt es besser und es ist auch natürlich viel günstiger. Und dann denke ich mir, warum sollte ich das tun? Das mache ich, wenn ich zum Beispiel Lust habe auf was anderes, schon auch ab und zu, dass ich mir mal eine Brezel hole und dann zu meinem gepreppten, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Lachs vorbereitet habe mit ein bisschen Gemüse oder so, dass ich dann eine Brezel dazu esse, statt meine Reiswaffeln, einfach weil ich Lust drauf habe. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, eine zusätzliche Tasche dabei und meistens ist auch, wenn ich verreist bin, der halbe Koffer voll mit Essen, also auch trocken dann, dass ich einfach nochmal meine Reisflocken mitnehme, dass ich nochmal eine Tüte Proteinpulver mitnehme. Das kriegt man ja auch nicht mehr überall heutzutage, zumindest auch in der Qualität, in der ich es dann einfach möchte. Deswegen bin ich da schon echt gut vorbereitet und habe immer mindestens die Hälfte meines Gepäcks ist Essen.
Krass. Aber wird auch bei dir mal gecheatet oder so? Ich habe dir ja gerade schon erzählt, ich versuche zum ersten Mal in meinem Leben zu fasten, von Aschermittwoch bis Ostern. Es ist erst Tag 2 und ich denke, die Hälfte der Zeit, also neben der Tatsache, dass ich natürlich an unser Gespräch gedacht habe und was wir hier alles Schönes im Podcast besprechen können, habe ich gestern sehr viel darüber nachgedacht, naja, oder nimmst du doch ein Stück Schokolade oder doch ein bisschen Kamelle von Karneval.
Ja. Also wir Bodybuilder, wir sagen ja grundsätzlich nicht mehr cheaten, weil das würde ja bedeuten, dass man sich selbst betrügt und nichts Gutes tut. Mhm. Es nennt sich jetzt Free Meal, ne? Okay. Also, dass man praktisch sich die Freiheit gibt, eine Mahlzeit außerhalb des Plans zu essen. Und das soll eher was Positives sein. Und man soll es bewusst tun und bewusst genießen. Und definitiv mache ich das, sogar regelmäßig. Und ich würde auch behaupten, jeden Tag. Schokolade ist bei mir auch ein Teil meines Ernährungsplans. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Free Meal. Aber wenn ich zum Beispiel ein Stück Kuchen essen möchte, wenn ich bei meiner Oma bin, dann mache ich das. Einfach, weil es ja auch gesellschaftlich einfach schön ist. Ich bin jetzt aber weniger die Person, die sich jetzt sagt, ich hole mir jetzt heute eine Pizza und esse die alleine. Ich finde Essen, also ich liebe mein Essen und alleine kann ich mein Essen genießen, aber oft hat Essen auch was Gesellschaftliches und dann ist es einfach schön, wenn man mit einer anderen Person gemeinsam was anderes zu essen holt, also irgendwie eine Pizza oder in ein Restaurant geht. Und das mache ich tatsächlich regelmäßig. Mit Ausnahme von einer Wettkampfdiät, da ist es schon sehr streng. Da hat man ja ein gewisses Datum und bis zu diesem Datum muss man XY Kilo abnehmen. Da ist es einfach nicht drin.
Oh, und da werden wir gleich mal genauer drauf gucken, wie du das machst. Du hast ja auch mal in einem anderen Interview von der sogenannten Höllenwoche gesprochen, die relativ schlimm sein muss. Du nickst gerade schon, bin ich auch gespannt. Das besprechen wir gleich alles. Ich finde es jetzt aber schon wirklich sehr interessant zu sehen, was du für eine Sichtweise auf Essen hast. Auch tatsächlich auf die soziale Komponente von Essen und dieses Glücksgefühl, was man sich erhofft, eben von einem Free Meal. Ja, warum nennen wir es Cheat Day oder so? Ist ja eigentlich Quatsch. Da muss ich mich schlecht fühlen, wenn ich dann doch die Schokolade heimlich
esse. Ja, so ist es ja nicht.
Und es soll ja gerade darum gehen, dass man sich dann doch mal was gönnt. Wir gucken jetzt erstmal aber zu Beginn nochmal auf deinen Anfang. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Bodybuilding, das ist genau mein Ding?
Bodybuilding ist ja tatsächlich, es wurde gerade im Steckbrief schon so gut gesagt, immer mit dieser Zu- und Abnahme verbunden. Muskelaufbau bedeutet in erster Linie erstmal mehr zu essen, als man verbraucht und zuzunehmen. Und genau das war der ursprüngliche Grund, warum ich Bodybuilding gemacht habe. Also warum ich Kraftsport machen wollte, weil ich immer sehr dünn war und ich wollte weibliche Kurven haben. Und alleine durchs Essen habe ich es irgendwie nicht geschafft. Und Bodybuilding ist ja schon auch sehr viel mit Disziplin verbunden, Kalorien zu tracken. Und dann habe ich tatsächlich, also dann habe ich einfach angefangen, okay, wenn ich jetzt einfach nicht zunehme, dann ist es nicht ausreichend, was ich esse. Und ich wollte natürlich nicht nur dick werden, also ich wollte nicht nur am Bauch zunehmen, sondern ich wollte weibliche Kurven haben. Und die Verbindung mit Kraftsport war für mich eigentlich klar, weil man es dadurch auch schafft, in einem Kalorienüberschuss gezielt Muskulatur aufzubauen und den Körper so zu formen, wie man das möchte. Und ich glaube, dafür bin ich das beste Beispiel, weil, also vielleicht habe ich jetzt keine weiblichen Kurven, wie auch immer man das definiert, aber mit Sicherheit habe ich trotzdem mehr Po und mehr Bein, als ich das früher hatte, als ich halt sehr unzufrieden mit meinem Körper war. Und wenn ich dabei geblieben wäre, dann hätte ich auch meinen Körper genauso formen können, nämlich einfach nur einen weiblicheren Körper zu haben. Aber der Sport hat mir dann so viel Spaß bereitet, also dieses ursprünglich optische Ziel ist so in den Hintergrund gerückt, dass ich auch dann angefangen habe, Oberkörper zu trainieren. Und ich, dadurch, dass ich vielleicht auch keine Angst hatte, mehr zu essen, das Ganze gut funktioniert hat. Viele Frauen steigen ja in den Sport ein und haben vielleicht auch erstmal Angst, zuzunehmen oder zu viel zu essen. Und ich habe einfach so viel gegessen, wie ich konnte. Eine Packung Nüsse am Tag zum Beispiel, weil ich einfach wusste, ich muss die Kalorien irgendwie reinkriegen. Und dann wurde ich im Fitnessstudio angesprochen. Und die haben mich dann gefragt, ob ich auf die Bühne möchte und ich hätte dafür Potenzial. Und das ist halt nicht nur einmal passiert von einer Person, sondern öfter hintereinander durch unterschiedliche Personen. Und dann also, fragt man sich schon, ist da vielleicht was dran? Und dann habe ich mich informiert über den Sport und dann irgendwann gedacht, ja, warum nicht? Probieren kannst du es ja mal. Weil auf der Bühne stand ich schon immer gerne, also auch früher in der Theater AG, in der Schule zum Beispiel. Und es hat mich dann irgendwie doch auch gereizt, mal das Ganze irgendwie zu präsentieren in einer Art, die ich am Anfang ein bisschen komisch fand. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant irgendwie.
Du hast bei Instagram zum Beispiel gerade, bei Insta bist du ja auch sehr aktiv, hast über 120.000 Followerinnen und Follower. Da hast du auch so ein Vorher-Nachher-Video gepostet, wo man dich eben früher sieht, ein sehr schlankes Mädchen und dann eben jetzt dagegen sehr muskulös, breite Schultern, top trainierte, sehr definierte Oberschenkel. Und der Dennis aus der Sportschau F-Community, der hat uns diese Frage hier für dich mitgegeben. Er fragt sich, wie lange musstest du denn für deinen jetzigen muskulösen Body arbeiten und was waren die größten Verzichtmomente auf diesem Weg?
Es sind ziemlich genau jetzt 10 Jahre, sogar ein bisschen mehr als 10 Jahre. Und wenn ich von diesen 10 Jahren spreche, dann meine ich nicht der Tag, an dem ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen bin, das ist durchaus länger her, aber der erste Tag, an dem ich gesagt habe, ich mache das jetzt ernsthaft mit System, mit einem Trainingsplan, ich achte auf meine Ernährung. Und es hat sich eigentlich nie wirklich nach einem Verzicht angefühlt. Es gibt natürlich viele Verzichtmomente, gerade wenn es um die Wettkampfdiät geht, gerade wenn es darum geht, dann auch einen gewissen Look auf die Bühne zu stellen, ist das mit Sicherheit außerhalb der Komfortzone. Aber dieser Verzicht, der ist eigentlich kein richtiger, weil nur dieser Schritt oder dieser Verzicht einen zum Wachsen bringt. Also der hat mich immer weitergebracht. Es war nie so, dass ich nur was, also dass ich das Gefühl hatte, ich kriege jetzt, muss jetzt was loslassen oder ich kriege was genommen, sondern ich habe immer mehr zurückbekommen dafür eigentlich.
Weil du auch regelmäßig das selbst an dir sehen konntest, an deinem Spiegelbild sehen konntest, was sich verändert hat und was wie weiter ausdefiniert wird, wie im Prinzip der Körper so eine Art Gemälde, was du immer mehr selbst formen konntest.
Ja. Das Gute ist eigentlich an diesem Sport in der Diät, bei der man auf viel verzichten muss, da sieht man eigentlich Tag für Tag die Veränderung, weil man dann Körperfett verliert, die Muskulatur wird sichtbar, dann verzichtet man zwar auch viel im Sinne von viel Essen, vielleicht auch viel soziale Kontakte, weil man dann nicht mehr so viel unterwegs ist oder eben auch nicht essen gehen kann und so weiter. Aber man bekommt im Sinne dessen was zurück, dass man einfach optisch das Ergebnis sieht. Und in der Off-Season, in der ich zunehme, bekomme ich anders etwas zurück. Dann habe ich mehr Energie im Training, dann machen die Trainingseinheiten selbst wieder mehr Spaß. Dann kann ich eben auch ein Free Meal essen oder ich kann auf einem Geburtstag oder ich kann einfach mal mit meinem Verlobten was essen gehen oder mit Freundinnen frühstücken. Jede Phase hat so ein Geben und ein Nehmen auf ganz unterschiedliche Arten und deshalb hat sich's für mich nie richtig wie Verzicht angefühlt. Also ja, ich muss verzichten, in jeder Phase muss man auf was Bestimmtes verzichten und ich glaube, als Profisportlerin muss man grundsätzlich einfach über die Norm hinaus Dinge tun, weil Wachstum halt außerhalb der Komfortzone passiert. Aber jedes Stück, was man gibt, gibt einem auch wieder was zurück.
Wie oft bist du in der Woche im Gym, würdest du sagen?
Ich weiß es sogar ziemlich genau, 5-mal.
5-mal?
Ja, es klingt sehr wenig, ne?
Ja, ich hätte jetzt gesagt 10 oder
nee,
so.
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich glaube fast, dass Bodybuilding auch der einzige Leistungssport ist, bei dem man unglaublich wenig trainiert, weil Muskulatur oder Muskelerhalt auch in der Regeneration passiert.
Wir gucken jetzt in unserer Rubrik die Taschenkontrolle mal, was du immer so mit dabei hast, wenn du eben trainieren gehst, was du immer mit dir rumschleppst. Wir haben ja gerade schon gehört, eigentlich, wenn du weitere Reisen hast, dann hast du auch immer noch eine ganze Tasche voll mit Essen dabei. Die zeigst du uns jetzt, glaube ich, nicht. Was hast du mit dabei?
Musst du raten, was es ist?
Ja, wäre auch interessant.
Weil ich weiß nicht, ob du alles weißt.
Okay, wir haben jetzt erstmal einen großen schwarzen Rucksack.
Ja,
was hast
genau,
du alles
also
dabei?
Also das Coole an diesem Rucksack, muss ich erstmal sagen, hier ist ein Meal-Prep-Fach drin. Das heißt, ein Isolationsfach für Essen, dass es auch kühl bleibt, wenn ich länger unterwegs bin. Da kann man auch Essen reinmachen.
Sieht also aus wie so eine große Kühltasche für ein Picknick oder so.
Genau, richtig. So, ja, ich habe da ganz schön viel drin. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Sachen raussuchen.
Ja.
So, ich habe hier einmal ein Notizbuch und da schreibe ich mir meine Übungen und meine Trainingsgewichte auf. Immer schön auch mit Datum und wann ich trainiert habe und welche Uhrzeit, wie ich mich gefühlt habe. Weil es bei meinem Training auf Progression ankommt. Das heißt, ich muss schon auch wissen, was habe ich letztes Mal an Gewicht bewegt, was bewege ich dieses Mal an Gewicht, wie viele Wiederholungen mache ich um dann auch einfach zu sehen, dass ich Fortschritte mache und dass es alles so ein bisschen dokumentiert ist. Also viele machen das auch mit einer App. Ich bin eher so der so Papier- und Kugelschreiber-Typ. Dann habe ich hier meine Trainingsschuhe. Das sind Barfußschuhe.
Barfußschuhe bedeutet?
Die sind ganz flexibel. Also im Endeffekt könnte ich genauso barfuß trainieren. Es ist nur manchmal ein bisschen kalt im Fitnessstudio. Deswegen habe ich Schuhe an. Und für mich funktioniert es einfach am besten, wenn ich eine Verbindung zum Boden habe. Also egal, ob ich was drücke, ob ich irgendwie stehe für die Stabilität. Wenn der Schuh sich anfühlt, als hätte ich keinen Schuh an, dann ist es für mich einfach am bequemsten.
Hast du noch nie Angst gehabt, dass dir mal so eins von deinen schweren Gewichten auf den Fuß knallt?
Tatsächlich ist es mir vor kurzem passiert. Oh.
Ja, und dann?
Auf den Mittelfuß. Oh. Ja, es war schon sehr schmerzhaft und ich hatte kurz ein bisschen Angst, weil ich verletze mich eigentlich nie. Bodybuilding ist ja ein sehr kontrollierter Sport und dass man sich dort verletzt, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Es passiert eher mal außerhalb des Trainings. Und es war in einem unbeachteten Moment, dass ich eine Gewichtsscheibe vom Ständer gezogen habe. Drunter hing aber noch eine und die ist mir dann auf den Fuß gefallen.
Hast du dir jetzt was gebrochen? Oder?
Nee, es war, glaube ich, nur verstaucht. Also es ist nicht groß was passiert. Ich hatte direkt Eispray drauf. Ja, und dann habe ich gehofft,
dass es nicht dunkelblau anläuft.
Jetzt musst du mal raten, weil jetzt wird's ein bisschen außergewöhnlicher oder spannender. Was denkst du denn, was das ist?
Also das sieht aus wie eine schwarze Corsage, die du da in der Hand hast.
Ja, das ist tatsächlich auch so was Ähnliches.
Und warum hat man die beim Sport dabei?
Also man nennt das Ganze Waist Trainer. Das erinnert mich daran, meinen Bauch beim Training zu kontrollieren, also den Rumpf zu kontrollieren und nicht zu stark rauszudrücken oder hängen zu lassen. Und auf der Bühne ist es halt besonders wichtig, dass ich einen flachen Bauch habe und dass ich lerne, diesen Bauch auch unter Anstrengung möglichst flach zu halten, flach zu atmen, auch in die Brust zu atmen. Und so ein Gürtel kann einem helfen, diese Kontrolle besser zu erlernen. So diese Tiefenmuskulatur sozusagen, diese Bauchkontrolle einfach.
Aber das Schlimmste ist wahrscheinlich in der Vorbereitung immer diese Höllenwoche, ne? Was passiert da genau in der Höllenwoche?
Du meinst die Peak Week wahrscheinlich, die Woche vor dem
Wettkampf.
Genau,
du hast das in einem Interview mal als die Höllenwoche bezeichnet.
Ja.
Und ich stelle es mir auch wirklich grauselig vor.
Man will dann natürlich einerseits eben Wasser aus dem Körper raus, Salz spielt dann auch eine Rolle, also dass man dann auch die Salzmenge einfach kontrolliert. Und Kohlenhydrate spielen eine Rolle, weil die dafür sorgen, dass der Muskel prall wirkt und gegen die Haut drückt. Das sieht dann auch besser aus. Und deshalb isst man am Anfang der Woche weniger Kohlenhydrate und das ist meistens das Schlimmste. Also eigentlich sind nur diese ersten Tage der Peak Week meistens nicht so toll, weil man dann eben wenig Kohlenhydrate hat. Man hat eh schon wenig Energie. Der Körper bekommt weniger Kohlenhydrate, dann hat man noch weniger Energie. Man muss meistens viel trinken, was anstrengend ist für den Körper. Und man hat dann häufig, obwohl die Salzmenge am Anfang noch nicht so reduziert wird, aber es ist halt grundlegend, ist es auf jeden Fall ein anstrengenderer Tag.
Also es klingt ehrlicherweise
aber
jetzt schon so.
Aber Höllenwoche würde ich jetzt nicht mehr sagen, muss ich dir sagen.
Also ich glaube, wenn ich das so machen würde, ich wäre an den Tagen vor allen Dingen sehr, sehr gereizt.
Ja, das Ding ist, man versucht gleichzeitig in der Peak Week aber den Stress rauszunehmen, weil Stress ja wiederum auch Wassereinlagerung. Das heißt, man hat weniger Cardio in dieser Woche. Ja. Man versucht eigentlich, wenn das irgendwie möglich ist, nicht mehr wichtige Termine dazu haben. Jetzt ist aber die Realität oft so, dass gerade wenn man im Ausland Wettkämpfe hat, die Anreise auf diese Woche fällt und die Anreise natürlich immer besonders stressig ist. Aber ich würde es nicht mehr als Höllenwoche bezeichnen, weil eben genau zu diesen körperlichen Herausforderungen kommt ja auch die Vorfreude auf den Wettkampf. Und jede Peak Week ist auch anders. Es gibt Peak Weeks, in denen ich mich einfach super fühle, in denen ich vielleicht auch ein bisschen mehr essen darf. Und andere Peak Weeks, die sind dann anstrengender, aber man weiß ja in dem Moment auch, für was man es tut, nämlich für eine gute Form auf der Bühne. Und der Wettkampf, der macht es dann auch wieder wett.
Nehmen wir uns mal mit jetzt zu so einem Wettkampf. Wie funktioniert das genau? Also ihr kommt an und dann, ich glaube, das haben viele von uns schon mal so im Fernsehen gesehen oder bei Social Media, dann werdet ihr erstmal in euren glitzernden Bikinis so ein bisschen angemalt.
Die Malerarbeiten, die finden schon am Tag davor statt. Also okay. Das Tanning, diese braune Farbe, die man aufgetragen bekommt, das ist immer ein Abend vor dem Wettkampf. Da bekommt man seine erste Farbschicht. Am Morgen wird dann nochmal eine Farbschicht gemacht. Und am Wettkampftag selbst es geht ja nicht nur um die braune Farbe, es geht auch viel um Styling. Also da werden dann die Haare gemacht oder man macht sich selbst die Haare, man schminkt sich oder lässt sich schminken. Ich mache das Ganze immer am liebsten selbst, weil meistens geht es in die Hose, wenn ich es machen lasse. Und bevor es dann auf die Bühne geht, da zieht man dann den Bikini an, ja. Also Bikini, Glitzer-Bikini, Schmuck. Und eine halbe Stunde, bevor es auf die Bühne geht, ist auch ganz, ganz wichtig. Also erstmal ist natürlich Essen auch alles perfekt getimt, dass man entsprechend auch die richtige Menge Carbs und Salz und Flüssigkeit im Körper hat, dass man möglichst gut aussieht. Eine halbe Stunde vor der Bühne pumpt man dann die Muskulatur noch auf. Das in den meisten Fällen am Wettkampfort, das sind meistens irgendwelche größeren Hallen, keine Gewichte gibt, macht man es mit Bändern. Das bedeutet, ich mache also irgendwelche Übungen wie Rudern oder Bizeps-Curls mit so einem Elastikband, was jeder Athlet selbst mitbringt. Das ist immer ganz witzig. Dann steht man Backstage auf den hohen Schuhen und macht irgendwelche Fitnessübungen.
Ja, ihr habt ja auch noch so super krass hohe Schuhe an.
Stimmt, ja, die Schuhe habe ich ganz vergessen. Ja.
Damit man noch gestreckter wirkt, oder?
Das sind einfach die Wettkampfregeln.
Das steht in den Regeln, ja, 10 Zentimeter, oder
was, ja, steht drin? Es steht drin, also die Höhe ist egal, sie dürfen maximal 11 Zentimeter sein. Und natürlich macht es das Bein schöner, wenn man etwas höhere Schuhe anhat.
Als du dich das erste Mal dann so gesehen hast, eben mit frischem, ja, Tanning, mit dem Make-up, mit den Schuhen, in deinem Glitzer-Bikini vorm Spiegel, bei so einem Wettkampf, was ging in dir vor?
Oh, da gibt es ein ganz schönes Video, auch vom letzten Olympia oder vom vorletzten, dass ich vorm Spiegel stehe und halt auch voll emotional werde, weil das ist dann wirklich an diesem Tag, das ist eine Momentaufnahme, so wie am Wettkampftag sehe ich den Tag davor nicht aus und sehe ich auch am Tag danach nicht aus im Optimalfall, weil eben genau dieser Peak stattfindet auf diesen Tag, auf diesen Moment hin und dann ist man noch so hergerichtet und zieht dann einfach dieses Ergebnis und für mich ist auch das Make-up, die Haare, der Bikini eine Würdigung meiner Arbeit. Ich werde nämlich oft gefragt, ob ich mich nicht verkleidet fühlen würde und warum wir uns nicht einfach so auf die Bühne stellen, ohne Make-up. Und das ist ja Quatsch, eigentlich zählt doch nur die Muskulatur. Aber für mich ist es wirklich so, mein Körper ist mein Kunstwerk und in dem Moment schmücke ich ihn einfach und gebe ihm eine gewisse Wertschätzung oder gebe meiner Arbeit diese Wertschätzung. Und es fühlt sich schon, also es ist schon immer ein sehr emotionaler Moment, ja.
Und wenn ihr dann auf die Bühne drauf geht, auch das kennen viele von uns nur so aus Shows, was macht ihr genau mit eurem Körper, um den perfekt in Szene zu setzen? Erklär das mal.
Es sieht aus wie ein lockerer Tanz, es ist aber sehr anstrengend. Also man spannt auch die Muskulatur an, 4 Posen, Front, beide Seiten und die Rückenpose. Und wie ich diese Übergänge gestalte, das ist mir überlassen. Und da kann man eben mit den Armen was machen. Also es kommt dann nicht nur, also wirklich nicht nur darauf an, wer hat die beste Muskulatur, wer sieht am symmetrischsten aus, sondern es kommt auf das Gesamtbild an. Es kommt auch darauf an, wie du wirkst, wie dein Styling aussieht und genau auch, wie du dich präsentierst. Also ob dein Posing sitzt und ob du das elegant schaffst zu präsentieren. Auch wie du läufst auf den Schuhen, das ist auch wichtig.
Eine Frau, die dich schon zu vielen Wettkämpfen begleitet hat, ist ja deine Trainerin, die Jennifer Rode. Und hier bei uns im Podcast, da bringe ich ja immer Audiobeweise mit von Wegbegleiterinnen, von meinen Gästinnen. Und für dich habe ich eine Nachricht.
Audiobeweis.
Liebe Lena, ich möchte dir hier an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß dalassen und noch mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Wir haben so viele wunderschöne Momente zusammen erlebt. Höhen und Tiefen über die letzten Jahre gut gemeistert. Und wir haben uns letztens schön Komplimente gegenseitig hin und her geschoben. Ich glaube, wir wissen beide, was wir aneinander haben. Ich schätze dich als Frau, als Person, als Menschen, weil du unglaublich loyal bist, so wertschätzend, inspirierend. Und ohne dich wären die letzten Jahre ganz anders gelaufen. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich riesig auf das, was alles noch kommt und auf uns wartet.
Man denkt ja eigentlich irgendwie, Bodybuilderinnen sind immer unzufrieden mit sich und ihrem Körper. Und ich glaube, ich hatte noch nie so einen Moment, wo ich in den Spiegel geguckt habe und wirklich gesagt habe, ach, siehst du scheiße aus. Nie. Also ich war immer in gewisser Weise stolz auf das, was ich schon erreicht habe. Und sie hat mich, glaube ich, auch mit ihrem, mit dem, was sie in mir gesehen hat, erst dazu gebracht, dieses Potenzial in mir auch wirklich auszuschöpfen und da voranzukommen oder da an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin, weil das ist, es ist ja damals schon in mir gewesen, aber ich habe das gar nicht erkannt oder ich war gar nicht so hungrig genug, das Potenzial noch weiter auszuschöpfen. Und wenn ich jetzt auch dran denke, da habe ich hier aber auch mal gesagt, ich kam von der Olympiabühne dieses Jahr und ich war eigentlich schon ziemlich stolz auf mich. Mein Verlobter war super stolz auf mich, es war noch eine Freundin dabei und ich war eigentlich auch soweit ganz happy mit dem Ergebnis. Und Jenny meinte halt direkt so, ja, aber die Rückenpose, und das hätte man echt noch besser machen können. Das hätte man echt noch besser stehen können. Und ich weiß schon, dass sie stolz auf mich ist, aber sie ist auch selbst einfach immer, sie möchte einfach noch einen Schritt weiter und sie weiß auch, dass es noch besser geht.
Wir müssen es nochmal erklären. Mr. Olympia, eben die riesig großen Bodybuilding-Wettkämpfe in Las Vegas. Mhm. Sie heißen Mr. Olympia, obwohl auch eigentlich eine Miss Olympia da gesucht wird. In dem Fall eben natürlich bei den Frauen die großen Wettkämpfe, wo du schon häufig dabei warst und irgendwann wirst du dir den Titel holen und dann bist du die beste Bodybuilderin der Welt.
Das ist mein Ziel.
Was brauchst du sonst noch an einem Wettkampftag, um zu funktionieren? Außer eben eine Jennifer und die Leute am Rand plus Make-up, Tanning, dein Outfit. Was ist es noch, was du aus dir selbst rausholen musst?
Ja, ich muss, also im Kopf, im Inneren muss ich auch bei mir sein und voll da sein und auch diesen Glauben daran, dass ich das schaffen kann, dass ich in meinem Inneren davon überzeugt bin, dass ich eigentlich schon Miss Olympia bin. Ich denke, in jeder Sportart spielt das Thema Mindset eine ganz wichtige Rolle. Ich habe das erst sehr spät erkannt, weil im Bodybuilding sich viel ums Thema Training und Ernährungsoptimierung dreht. Aber irgendwann habe ich dann bemerkt, okay, irgendwie komme ich hier an den Punkt, an dem mich das Ganze nicht mehr weiterbringt. Ich mache das alles perfekt, aber ich fühle mich gar nicht bereit dazu, auf die Bühne zu gehen. Und dann habe ich angefangen, an mir und meinem Selbstbild zu arbeiten und an dem Glaube an mich selbst auch von innen, also nicht nur, dass Jenny an mich glaubt und sagt, du kannst weiterkommen, sondern dass ich auch daran glaube, dass ich die zukünftige Miss Olympia bin und mich genau so verhalte und auch auf der Bühne das versuche auszustrahlen.
Mia aus der Sportschau F-Community, die hat uns genau zu diesem Thema noch die Frage mitgegeben über Instagram. Wie nimmst du die mentale Komponente im Sport wahr? Wie gehst du mit dem Thema Druck beim Bodybuilding um?
Ja, also die mentale Komponente ist sehr wichtig. Ich glaube, also du kannst das Äußere nicht kontrollieren. Druck kommt ja meist von außen. Oder negativer Druck kommt von außen. Druck, den du dir selber machst, der ist erstmal gut und positiv. Alles, was von außen kommt, kannst du nicht beeinflussen, also musst du sicherstellen, dass du dein Inneres kontrollierst und dass du von innen heraus eine gewisse Überzeugung hast, dir über deine Leistung bewusst wirst, und das kann eben nur Mindset-Arbeit schaffen. Genau wie ich ins Training gehe und Gewichte bewege, genauso muss ich mich auch hinsetzen, muss mir gewisse Dinge immer wieder sagen, selbst positive Glaubenssätze in meinem Gehirn verankern, Visualisierungen wiederholen, dass mein Gehirn eben genau lernt, diese Dinge zu glauben und nicht das zu glauben, was von außen an mich herangetragen wird. Weil das kann ich nicht beeinflussen.
Wenn wir mal jetzt aufs Außen gucken, da haben wir auch direkt wieder eine Frage, die in die Richtung geht. Rahel Sarah aus unserer Community hat uns über unseren Sportschau F Instagram-Account geschrieben. Mit welchem Vorurteil hast du am meisten zu kämpfen und belastet dich das manchmal?
Ich überlege gerade, ob das direkt was mit Bodybuilding zu tun hat und ob es tatsächlich ein Vorurteil ist. Es ist eigentlich kein Vorurteil. Es ist, glaube ich, eher ein subjektives Empfinden von der Gesellschaft, dass Frauen mit Muskeln eigentlich Männer wären oder dass sie irgendwas Männliches an sich hätten. Und diese Menschen werden schon auch öfter mal beleidigend. Da gibt es sehr oft negative Kommentare zu meinem Äußeren dahingehend. Aber mich beschäftigt das eigentlich nicht, weil ich sehe ja mit Absicht so aus. Mich macht es eher wütend, dass es immer noch nicht akzeptiert wird, dass eine Frau auch Muskulatur haben kann und dass Weiblichkeit nicht davon abhängt, wie viel Muskelmasse ich habe oder welchen Sport ich mache. Das macht mich irgendwie ein bisschen wütend manchmal. Aber auch frage ich mich dann manchmal, ob oder warum, gerade wenn der Kommentar auch von Männern kommt, dass die Männer so stört. Ob das nicht eher was ist, was sie vielleicht in sich selbst dann stört, weil sie selber vielleicht gerne mehr Muskeln haben würden, weil sie es als Männlichkeitsmerkmal sehen und nicht ich. Also, ne? Weil sie selbst das so definiert haben, weil es halt durch die Gesellschaft auch so definiert wurde lange Zeit.
Was kommen da für Kommentare und auf welchem Weg? Ist das eher online oder ist dir sowas schon mal auf der Straße passiert?
Auf der Straße, boah, wirklich eher nicht. Es sind dann eher harmlosere Dinge, wie dass mich dann Leute nach Tipps fragen zum Training und dann aber sagen, aber so wie du möchte ich nicht aussehen. Das finde ich aber auch in Ordnung. Also ich finde immer, wenn man so formuliert, dass man sagt, ich persönlich finde das nicht schön, finde ich es in Ordnung. Wenn aber jemand sagt, das sieht männlich aus oder du siehst aus wie ein Kerl oder auch an Menschen in meinem Umfeld rangetragen wird, wie sie sowas schön finden können, dann finde ich das schon grenzwertig. Mein Bruder hat mir einfach erzählt, dass er gefragt wurde, ob er das noch attraktiv findet. Wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, das ist mein Bruder. Der muss mich erstens überhaupt nicht attraktiv finden, aber wen stört so? Ich frage ja auch nicht Person XY, warum sie mit einer anderen Person verheiratet ist, ob das noch attraktiv wäre oder... Ja, das finde ich dann manchmal schon ein bisschen schwierig.
Was bedeutet für dich denn Schönheit und Weiblichkeit?
Also Schönheit kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ich finde natürlich in erster Linie schon was Äußerliches. Aber ich erlebe auch immer wieder, dass ich Personen, auch wenn ich sie auf den ersten Blick schön finde, auf einmal ganz hässlich finden kann, wenn sie mit mir sprechen oder wenn sie sich einfach zeigen, wie sie so vom Charakter sind. Oder auch eine Person, dass, die ich am Anfang eigentlich gar nicht so sehr attraktiv fand, dass wenn ich sie näher kennenlerne, dass ich die dann einfach sehr schön finde, wie sie ist, weil ich sie kennenlerne. Und deswegen glaube ich, dass Schönheit immer, weil es so abgedroschen klingt, habe ich es versucht zu erklären, schon primär von innen herauskommt. Aber ich glaube auch vor allem ein Gefühl von also wenn eine Person sich schön fühlt, dann wird sie das meistens auch eher ausstrahlen und für andere den Eindruck machen. Und Weiblichkeit ist eigentlich dasselbe. Also wenn ich mich weiblich fühle, dann wirke ich wahrscheinlich auch so. Das beste Beispiel ist ja, dass auch ein Mann, der sich einfach vielleicht weiblich fühlt, auch weiblich wirken kann, weil er einfach sich entsprechend verhält, weil er sich so fühlt. Und dann ist es nicht mehr festgemacht an eine Äußerlichkeit oder an einem Geschlecht, sondern es ist dann eher so eine Sache aus vielen Dingen, die dann zusammenkommt. Vom Verhalten hauptsächlich bestimmt.
Wie sieht es bei deiner Familie aus? Wie viel Verständnis haben die für deinen Alltag?
Die sind ja nicht groß dadurch eingeschränkt. Es ist zwar schon so, dass ganz am Anfang, in den ersten Jahren immer mal wieder, wenn ich jetzt auf einer Feier war und auf Diät war und kein Stück Kuchen essen konnte oder auch nicht mitgegessen habe, irgendwie 10-mal nachgefragt wurde, ob ich jetzt nicht doch was essen möchte, weil einfach das Verständnis nicht da war im Sinne von, ich verstehe jetzt nicht, warum du nicht zumindest ein bisschen Salat essen kannst. Aber man versucht dann zu kommunizieren und zu erklären und inzwischen wird das auch verstanden und akzeptiert. Ich glaube, am Anfang war sehr viel Angst auch einfach da, dadurch, dass es auch viele Klischees gibt und immer mal wieder Bodybuilderinnen auch in den Medien gezeigt werden, die sehr wirklich männlich werden, vielleicht weil sie irgendwie auch männliche Hormone nehmen zum Beispiel. Das ist mit Sicherheit eine Angst, die meine Eltern am Anfang hatten, als sie gehört haben, ich mache jetzt Bodybuilding. So. Dadurch, dass ich das jetzt aber schon so lange mache und diese Befürchtung nicht eingetroffen ist, bis auf dass ich ein paar mehr Muskeln habe, würde ich jetzt mal behaupten, bin ich immer noch eine Frau, ist es immer besser geworden und wird inzwischen auch unterstützt, akzeptiert und sie waren sogar schon bei dem einen oder anderen Wettkampf dabei. Auch wenn sie den Sport jetzt nicht, ich glaube, sie also mögen und feiern tun sie nicht. Also sie sind jetzt nicht so, es ist aber genauso, wie wenn ich Fußball schauen muss. Interessiert mich halt einfach auch nicht. Und dann gucke ich es mir vielleicht mal einer Person zuliebe an, aber ich würde jetzt nicht alles dafür geben, mir jeden Wettkampf da anzuschauen.
Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, du hast es gerade schon selbst angesprochen, so die ein oder anderen Mittelchen, die immer wieder Bodybuilderinnen oder Bodybuilder nachgesagt werden. Hast du tatsächlich da auch schon mal Berührung mit gehabt, dass du hast ja gerade schon gesagt, du selbst hast da noch nichts genommen, nix auch jetzt gerade in diesem Moment, aber dass irgendwie hinter den Kulissen du gesehen hast, okay, die nehmen da was.
Also ich glaube, wenn das gemacht wird, dann wird das nicht so gemacht, dass es andere sehen. Ne? Ich glaube, das Thema Doping ist in jedem Sport irgendwo ein Thema. Im Bodybuilding ist es nur so, dass es ist sichtbar. Also es ist einfach, wenn gedopt wird, dann häufig aus Gründen der Ästhetik, oder was heißt der Ästhetik, das ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber aufgrund der Optik und nicht aufgrund der Leistung, weil das ist kein Sport, bei dem wir auf der Bühne Leistung erbringen wollen. Und dann ist es halt auf den ersten Blick einfach auch sichtbar und deswegen wahrscheinlich doch noch präsenter als in anderen Sportarten. Und aufgrund dessen, dass der Bodybuilding-Sport auch einfach ein Randsport ist und vielleicht auch, weil sich die Leute nicht so erklären können, wie man sowas schaffen kann, versuchen die sich natürlich diese Erklärung auch zu schaffen. Ich meine, wenn ich mir alleine überlege, andere Leistungssportler anschaue, also ich würde niemals auf ein Rad steigen und einen riesigen Berg hochfahren, so, das würde ich auch nicht schaffen. Aber das ist, glaube ich, für die Person noch eher vorstellbar, wie das, was halt da teilweise dann auf die Bühne gestellt wird, weil es eine Momentaufnahme ist, mit Farbe, mit allem, was dahinter steckt oder das auch Illusionen sind und die Leute sich dann einfach immer nur versuchen, diese Erklärung darüber zu finden. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Doping ist, glaube ich, in jeglicher Hinsicht kein Wundermittel. Und die krasseste, ich kann mir nicht vorstellen, das krasseste Medikament der Welt, dass das diese Dinge schaffen könnte, ohne dass man das Ganze leidenschaftlich tut und wirklich zu 100% einfach dahinter steht. Das sind dann eher Kleinigkeiten. Aber das ist einfach so präsent, weil sich die Leute nicht anders erklären können.
Also wir halten fest, nur mit Mittelchen könnte man niemals an die Weltspitze kommen? Glaubst du, man kann an die Weltspitze kommen komplett ohne Mittelchen? Was glaubst du, wie die Chancengleichheit da verteilt ist?
Das kommt immer drauf an. Es gibt ja im Bodybuilding unterschiedliche Klassen. Es gibt ja eine Unterscheidung erstmal zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es auch innerhalb der Frauen und innerhalb der Männer unterschiedliche Klassen im Sinne von die Optik, die gewünscht wird und auch die Muskulatur, die gewünscht wird. Und in den niedrigen Klassen, da bin ich der Überzeugung, dass das ohne möglich ist. Wenn man sich die Frauenklassen anschaut, Genetik spielt natürlich immer eine bestimmte Rolle. Ich würde nicht sagen, dass jeder es schaffen kann. Definitiv nicht. Weil es gibt Personen, und da habe ich jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, einfach dadurch, dass ich ja auch Personen coache, die machen alles richtig. Die geben 100%. Die sehen aber trotzdem nicht so aus wie Person B, die vielleicht nur 80% gibt. Also meine Antwort auf deine Frage wäre, mit einer ausreichend guten Genetik oder mit einer sehr guten Genetik, definitiv ja, ist das möglich. Ja.
Würdest du dir im Bodybuilding-Sport krassere, strengere Dopingkontrollen wünschen?
Mit strengeren Dopingkontrollen würde der Sport so gar nicht existieren. Es gibt nämlich genau auch Klassen mit sehr viel Muskulatur. Es gibt Open Bodybuilding. Da möchte ich einfach sagen, wer glaubt, dass das ganz ohne erreichbar ist, was da einen Mr. Olympia auf die Bühne stellt, ja, der ist vielleicht auch ein bisschen gutgläubig. Und das wäre schade um den Sport, muss ich dir ehrlich sagen. Ja.
Du bist in deinem Bodybuilderinnenleben eben super erfolgreich, jetzt schon, hast noch einen großen Weg vor dir und wir sind ganz gespannt, wie der weitergeht. Gleichzeitig bist du aber ja auch Geschäftsfrau mittlerweile. Wie wichtig ist es eben, dass man als Bodybuilderin auch noch auf einem zweiten sehr erfolgreichen Bein steht?
Es ist extrem wichtig. Mit dem Bodybuilding selbst verdiene ich nämlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, nichts. Weil man bekommt immerhin auch Preisgelder. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal an den Mr. Olympia denkt, als Siebtplatzierte bekommst du nichts. Und in den meisten Wettkämpfen, in den Fällen, in denen du auch eine gute Platzierung hast, bekommst du nichts. Also wenn man einen Wettkampf gewinnt, bekommt man meistens Preisgeld. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die amerikanischen Wettkämpfe denke, die sind meistens schon so teuer, alleine von den Flugkosten, von der Anreise, dass man dann nicht mit Gewinn da rausgeht. Bodybuilding ist eher ein Minusgeschäft. Also ich muss arbeiten oder ich muss ein zweites Standbein haben. Ich wüsste aber auch, also zumindest aktuell nicht, wie ich sonst das Ganze, also wenn ich alles nur noch um mich selbst und um Bodybuilding drehen würde, glaube ich, schwierig, weil mich erfüllt meine Arbeit ja auch. Also ich gebe auch das, was ich für Erfahrungen gemacht habe im Bodybuilding und auch mit dem Training und der Ernährung und den eigenen Körper kennenzulernen, weiter im Rahmen von meinem Online-Coaching, das ich jetzt inzwischen gemeinsam auch mit einer Geschäftspartnerin mache. Also wir betreuen da zu zweit knapp 50 Frauen und helfen denen sozusagen zur besten Form ihres Lebens. Auch auf die Bühne teilweise, aber nicht alle. Wir haben auch Athletinnen, die das einfach so für sich machen. Dann ist natürlich Social Media auch noch ein ganz wichtiger Teil. Da muss ich aber ehrlich sagen, das habe ich ursprünglich eigentlich angefangen, weil ich das Bedürfnis hatte, den Leuten zu zeigen, wie, was man alles schaffen kann, wenn man dran glaubt. Und dadurch ist dann eher unbeabsichtigt auch nochmal ein finanzielles Standbein entstanden.
Und ich glaube tatsächlich auch, das weiß ich von vielen Freunden von mir, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, dass es einen selbst motivieren kann, wenn genau. man weiß, das klingt jetzt total banal, aber dass wenn man Leute, weiß, heute Abend mache ich wieder meine Story und dann mache genau. ich wieder das Foto und Leute haben es geliked ja. und man kriegt so eine kleine Bestätigung zwischendurch.
Genau, so ist es auch. Also die Community gibt einem ja auch unglaublich viel zurück. Nicht nur auf Social Media, sondern auch, wenn man irgendwie auf einer Veranstaltung ist oder auf einer Messe, dass die wirklich auf einen zukommen. Und das erfüllt einen extrem, wenn man dann auch sieht, ich kann andere damit inspirieren, was ich mache.
Von deiner Geschäftspartnerin, von der du gerade schon erzählt hast, von der Janina Meister, habe ich auch noch eine Nachricht. Ah.
Audiobeweis. Hallo liebe Lena, hier ist deine Geschäftspartnerin und Freundin. Tatsächlich eine lustige Anekdote fällt mir nicht ein, die man jetzt so offiziell ansprechen sollte oder die jemand versteht, außer wir zwei. Deshalb sage ich einfach, worauf ich stolz bin. Und zwar ist es was, was ganz viele nicht sehen, was du alles leistest, was du für eine Powerfrau bist, was du hinter den Kulissen alles regelst und trotzdem so eine absolut krasse Athletin bist. Also eine Geschäftsfrau, eine Athletin, eine tolle Persönlichkeit und ja, dass man einfach nur zu dir aufschauen kann und du für ganz viele Menschen ein großes Vorbild bist.
Ich glaube, ich zeige davon manchmal zu wenig, ne? Also das sagt Janina auch irgendwie, die kriegt das ja alles mit, so was auch hinter den Kulissen passiert. Und dadurch, dass aber manchmal so viel passiert, man denkt ja auch nicht immer dran, alles auf Social Media zu zeigen. Das, manchmal brauche ich das auch einfach nicht, wenn ich so, aber ja, das stimmt schon, also ich glaube, Menschen können sich gar nicht vorstellen, was bei mir wirklich am Tag auch los ist und was ich alles mache. Und Menschen, die mich kennen, die sagen immer, Lena, du arbeitest zu viel und du musst jetzt auch, brauchst jetzt auch mal Pause und du solltest auf dich Acht geben. Also das ist dann oft auch ein Satz, der von meiner Mama kommt, dass sie einfach auch sagt, pass auf, dass du dich nicht übernimmst mit den ganzen Dingen. Gerade auch, wenn ich auf Diät manchmal Abstriche machen muss, was soziale Kontakte angeht, weil ich es einfach sonst nicht mehr schaffe. Dann schaue ich, dass ich mir eine Arbeit, mein Training und so gebacken kriege. Aber ja, das kriegt sie natürlich auch mit. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil ich liebe das, was ich tue. Und ich habe ja jetzt auch tolle Unterstützung durch sie.
Was treibt dich an?
Der Weg selbst. Also mich treibt gar nicht das Ziel an. Überhaupt nicht. Das juckt mich eigentlich auch nicht. Ich weiß, das ist natürlich irgendwo schön, wenn man gewisse Etappen erreicht und irgendwo auch ein was mich antreibt. Aber es gibt ja nie eine Garantie, dass ich dieses Ziel erreiche. Es geht immer darum, bei einer großen Vision dafür zu arbeiten. Aber der Garantie, dass du es irgendwann erreichst, dass das Leben sozusagen lang genug ist, dass du es erreichst. Ich weiß, ich kann es erreichen, aber das gibt mir ja niemand. Es kann ja morgen was passieren und ich kann diesen Sport vielleicht nie wieder machen. Und ich mache jeden Tag eigentlich nur das, weil ich genau diesen Weg liebe und weil ich genau das liebe, was ich jeden Tag mache. Ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen.
Wir haben ganz oft hier bei uns im Podcast Sportlerinnen gehabt, die sagen, sie werden den Sport, den sie machen, bis ans Lebensende so gut es geht machen. Zum Beispiel Sabrina Mockenhaupt-Gregor, die Lauflegende, die zu mir meinte, das ist mir doch egal, ob jetzt professionell oder als Hobby irgendwann nur noch, ich werde immer laufen. Also solange ich kann, ich werde immer die Laufschuhe haben und durch den Wald rennen und alles geben. Bei deinem Sport ist es da ähnlich oder ist der nicht doch am Ende irgendwie endlicher?
Ja,
weil, wie du schon gesagt hast.
Auf
man kann es nicht machen, wenn man es nicht jeden Tag beherzigt, das
also
Thema.
Also eine Sache muss ich dir sagen, den Sport im Sinne von Fitnessstudio und Krafttraining, das werde ich mein Leben lang machen. Aber wenn ich nicht auf die Bühne gehe, keine 10 Pferde bringen mich dazu, so eine Wettkampfdiät zu machen, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich mache diese Wettkampfdiät nur für die Bühne. Das ist aber auch so ein kurzfristiges Ziel, wenn ich jetzt 16 Wochen Diät mache, dass ich weiß, okay, dafür lohnt sich's durchzuziehen. Aber wenn ich diese, wenn ich darauf verzichten könnte, dann wäre ich dabei. Aber ich liebe einfach die Bühne und deswegen nehme ich diese Wettkampfdiät in Kauf. Da liebe ich den Weg tatsächlich. Ja, teilweise, aber ich würd's jetzt nicht unbedingt mehr machen, wenn ich nicht auf die Bühne gehen würde.
Wir haben bei uns im Podcast ja auch immer die Tradition, dass uns unsere Gesprächspartnerin für die nächste Gesprächspartnerin eine Frage mitgeben kann. In diesem Fall ist das eine Frage von der Inline-Speedskaterin Letizia Schimek, die habe ich in der letzten Folge besucht. Wir haben über ihren Sport gesprochen, aber auch über ihre Nahtoderfahrung, die dazu geführt hat, dass sie einen ganz neuen Blick auf ihr Leben, aber auch auf ihren Sport hatte. Also da könnt ihr sehr gerne nochmal in die Folge reinhören. Das war ein wahnsinnig spannendes und inspirierendes Gespräch. Und Letizia hat mir für dich folgende sehr interessante Frage mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Liebe Lena, wenn du eine Superheldin wärst, wie würdest du dich nennen und was wäre deine Superkraft? Das ist ja eine super coole und kreative Frage.
Oder?
Aber ich muss jetzt ja eine Superheldin nehmen, die nicht wirklich existiert, ne? Weil ich finde Wonder Woman so toll. Ja, ich würde vielleicht tatsächlich, ich nehme jetzt einfach mal Wonder Woman, aber ich kann ja eine andere Superkraft wählen. Meine Superkraft soll sein, dass die Menschen wirklich daran glauben können, dass sie ihren Traum erfüllen. Also, dass sie vielleicht in einem Moment dann sehen, dass sie, wie sie dieses Ziel erreichen und dass sie wissen, es ist Realität. Und ich muss jetzt einfach nur die Schritte in die richtige Richtung gehen, um das zu schaffen. Das fände ich ganz schön. Das ist keine Superkraft im Sinne von, ich rette jetzt hier, weiß was ich, Menschen irgendwo in einem Kampf. Aber ich fände es ganz schön, wenn jeder sich nicht damit zufrieden geben würde, vielleicht unglücklich zu sein oder so Träume platzen zu lassen. Ich möchte, dass jeder seine Träume nicht vergisst, weil Kinder haben immer tolle Träume und die erzählen auch jedem ganz selbstbewusst von ihren Träumen und Erwachsene vergessen das irgendwie manchmal und schämen sich fast, irgendwie auszusprechen, was sie wollen.
Du rettest also die Träume, du gibst uns allen einen großen Ball an Motivation.
Genau. Und dann so passt doch auch Wonder Woman, weil es ist ja eigentlich kein Wunder mehr dann, sondern Wunder und Träume, die können Realität werden.
So wie dein Traum vielleicht auch irgendwann, wenn du den Mr. Olympia gewinnst.
Ja, ich bin überzeugt, dass ich das schaffe und dafür gehe ich diesen Weg. Die Sache ist immer die, reicht die Zeit, reicht meine Ausdauer, aber ich weiß, dass ich es erreichen kann. Und solange ich diesen Weg gehe, ist es auch immer realistischer und kommt das Ziel immer näher.
In der nächsten Folge, da besuchen wir hier im Podcast Joyce Hübner. Sie ist eine Extremsportlerin, eine Läuferin. Sie hat aktuell das Ziel, 495 Marathons durch 495 unterschiedliche Städte zu machen. Was hast du für eine Frage für mich, die ich ihr mitbringen kann?
Bei uns spielt das Thema Ernährung ja immer eine wichtige Rolle. Und ich habe die Frage, was sie vor und nach einem Marathon am liebsten isst. Denn ich kann mir vorstellen, während dem Marathon, bis auf so ein paar Energy-Gels, wird es schwierig.
Die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit und sind gespannt, was die Joyce uns sagt. Jetzt zum Abschluss gucken wir hier im Podcast immer noch darauf, was hast du denn, was würdest du sagen, aus deinem Sport fürs ganze Leben auf eine Art Metaebene gelernt?
Du kannst alles schaffen, wenn du daran glaubst und dafür arbeitest.
Und wie würdest du, weil unsere Gästinnen immer das letzte Wort haben, folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben
komplett anders. Weil der Sport eben eigentlich mein Leben zu 100% einnimmt.
Einnimmt oder auch erfüllt?
Erfüllt. Das ist ein schöneres Wort, ja.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn ihr jetzt noch mehr von Lena Rammsteiner wissen und hören wollt, dann schaut mal in die Dokumentation. Pumping Beauty gibt's für euch in der ARD Mediathek. Und jetzt gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp. Comedian Aurel Merz und Moderatorin Jenny Wagner, die erzählen sich bei Alles gelogen die krassesten Stories aus ihrem Leben. Daraus machen sie dann aber immer eine Challenge. In jeder Folge erzählt ein Host zwei absurde, unfassbare Stories und die andere Person muss erraten, welche davon stimmt. Was ist wahr, was ist gelogen. Jenny Wagner, die ist ja nicht nur stolze Kreisliga-Stürmerin beim FC St. Pauli, sondern sie ist auch eine fantastische Geschichtenerzählerin und auch eine gute Lügnerin. In einer Folge erzählt sie zum Beispiel von einem krassen Spiel mit Handgreiflichkeiten und von ihren verstörenden Erlebnissen als Schiedsrichterin. Was davon jetzt wirklich stimmt, das hört ihr bei Alles gelogen, dem neuen Podcast von Aurel Merz und Jenny Wagner. Den findet ihr exklusiv in ARD Sounds. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich sehr gerne ein Abo dalassen oder eine Bewertung oder auch Kritik. Und wenn ihr Lust habt, dann teilt die Folge auch sehr gerne bei Social Media. So bekommen die Sportlerinnen, die wir euch vorstellen, noch mehr Sichtbarkeit.